Moin, hier ist Blech. Ich bin Martina.
Und ich bin Justus.
Und wir wollen über Metal reden.
Und zwar geht's heute um die dicke Kohle. Ums Geld verdienen, um Kommerz, um Ausverkauf, um den Vorwurf, der immer wieder mal an Bands rangetragen wird, sie würden zu viel Geld verdienen wollen. Wir leben im Kapitalismus, wir haben Schwierigkeiten, uns da andere Wirtschaftssysteme vorzustellen. Der Druck ist da, wenn man Musik auf einem gewissen Niveau machen will. Aber es hat natürlich immer irgendwie Grenzen, glaube ich auch viele Fans, wo die sind und welchen Komplexen Geld überhaupt eine große Rolle spielt. Darüber schnacken wir jetzt.
Ja, hast du eigentlich schon fast alles gesagt.
Ja, Folge vorbei. Ja.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gebt uns bitte 5 Sterne auf Spotify.
Nee. Also jetzt, bevor Leute schon wieder aussteigen. Frage an dich, Martina. Wenn wir, also vorab einmal, wir monetarisieren diesen Podcast ja nicht. Wir verdienen keine müde Mark damit. Und
auch keinen Euro.
Und das bleibt wahrscheinlich auch so. Wahrscheinlich. Aber gesetzt den Fall, wir müssten das monetarisieren. Wofür würdest du problemlos Werbung machen wollen?
Weiß ich nicht, für was, irgendwie was zu essen oder so. Damit kann man eigentlich nichts falsch machen. Ich wollte gerade noch sagen für Cidre, weil wir gerade welchen trinken, aber weiß ich nicht.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, auf jeden Fall. Cidre, ein unterschätztes Getränk.
Guter Claim.
Ja.
Trinkt mehr Cidre. Oder was antialkoholisches, Apfelsaft ist ja auch okay.
Apfelsaft ist quasi Cidre 0,0. Anyway.
Ja, Apfelsaft der Freude schafft.
Trinkst du morgens Apfelsaft, kannst du drücken ohne Kraft.
Ja. Okay.
Gut. Metal und Geld verdienen, ist da ein Widerspruch für dich drin?
Eigentlich nicht, weil ich weiß nicht, ich bin ja einfach auch mit dieser Vorstellung von Musikern, Rockstars aufgewachsen, die, weiß ich nicht, goldene Schallplatten bekommen und natürlich von ihrer Musik und für ihre Musik leben und jetzt nicht nebenbei noch Schlosser sind oder Lehrerin.
Aber wäre das nicht eigentlich cooler, wenn alle einen Brotberuf oder ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten und niemand davon leben müsste und einfach nur Kunst machen könnte, das, was er oder sie geil findet?
Das wäre natürlich total super, aber das ist ja leider nicht die Realität. Und dadurch, dass es das Prinzip Berufsmusiker halt schon lange gibt, denkt man ja gar nicht in diesen Kategorien.
Nein, ist natürlich auch nichts Metal-Exklusives. Auch im 18. Jahrhundert haben Leute bei Hof irgendwie sich bezahlen lassen müssen für ihre Kunst und haben dann sicherlich auch ihren Geschmack ein bisschen dem Geschmack des Gönners untergeordnet. Ne?
Stichwort Mäzen im Bereich klassischer Musik kenne ich mich da nicht so aus. Aber das, was wir ja als Autonomie der Kunst heutzutage kennen, also dass ein Künstler oder eine Künstlerin ein Bild malt, auf dem drauf ist, was die Person möchte und nicht das, was der Papst oder so in Auftrag gibt, ist ja auch letztendlich eine Form des Kapitalismus. Das ist im 17. Jahrhundert in den Niederlanden entstanden, weil da dann nicht mehr Auftragsmalerei für irgendwie die Kirche stattfand, sondern eben wohlhabende Bürger sich einfach irgendwie ein Vermeer gekauft haben, weil sie das hübsch fanden. Mhm. Und dann eben so eine Situation von Angebot und Nachfrage entstand.
Ja, und so ähnlich wird das auch dann in der Klassik und so weiter mit Musik geworden sein, dass dann irgendwann auch Konzerte, Opern, bürgerliches Publikum.
Ja, oh Gott, jetzt treten wir wahrscheinlich in ganz viele Fettnäpfchen. Da weiß ich wirklich nicht genug zu, aber ich weiß nicht, ob ein Musikstück wird ja nicht so verkauft und hängt sich jetzt ja nicht jemand übers Sofa, wie du das mit einem Flachware, mit einem Bild machen kannst.
Nee, das kommt natürlich dann erst im Wesentlichen mit den Tonträgern oder dem Radio und so weiter.
Ja, genau.
Dass Musik auch eben halt ein Produkt wird, ein Massenprodukt und es nicht nur Liebhabende gibt, sondern Fans, aber auch Kunden in dem Sinne.
Genau, dass nicht der Kaiser von Österreich jetzt die Musik beauftragt.
Nein, zu tief in die Historie wollen wir auch gar nicht rein. Wir konzentrieren uns natürlich auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, aber wir wissen natürlich alle, was da auch für unglaubliche Umwälzungen jetzt gerade mal in den letzten 20, 30 Jahren stattgefunden haben. Stichwort Streaming versus physische Tonträger. Radio ist ohnehin relativ egal. Jetzt mittlerweile einfach auch, wie sich Konzerte eben zu immer exklusiveren Events, aber mit unglaublich Massenzulauf hin entwickeln. Alles scheißt auf den größten Haufen so ungefähr. Mhm. Umverteilung von unten nach oben. Okay, ich werde schon wieder radikal. Ja.
Hast du aber eben zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts gesagt? Wir sind schon im 21.
Ja, richtig, aber es beginnt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass es sowas wie Popmusik gibt.
Ja, ja, klar. Aber wir reden ja jetzt, sagen wir mal, über die letzten 20 Jahre, beziehungsweise vor allem über die letzten Jahre und die Gegenwart.
Ja, das, was ich aber wirklich spannend finde, ist, natürlich könnte man das Ganze mit Musik im Allgemeinen durchsprechen, aber wir reden ja hier von Metal und Metal, eine Musikrichtung, die erstmal nicht so in ihrer Frühzeit und in ihrer heutigen extremen Ausprägung bis heute nicht als, wow, damit verdiene ich Geld klingt, ne?
Ich weiß das gar nicht so, weil letztendlich die ersten Metal-Bands haben ja nicht gesagt, wir machen jetzt was ganz anderes als alle anderen und sind jetzt Metal. Das waren ja eigentlich alles so härtere Hardrock-Bands, so Black Sabbath und so. Und die sind ja, glaube ich, einfach in dem System, wir spielen erst in einem Pub und wenn wir gut sind, spielen wir vielleicht in einem größeren Pub und irgendwann in einer kleinen Halle und dann in einer großen. Die sind ja in dieses System reingegangen. Die haben ja nicht gesagt, wir machen jetzt Musik, um nicht erfolgreich zu werden.
Nee, so nicht. Aber wenn man jetzt meinetwegen nochmal den Country nimmt, was ja amerikanische Schlager sind in dem Sinne, da setzen sich sicherlich Leute hin und sagen, oh, ich will einfach Country-Star werden und damit viel Geld verdienen.
Das ist
und
ein anderes System.
Ja. Oder wenn du jetzt irgendwie Popstar in Deutschland werden willst, dann möchtest du auch nicht unbedingt eine Musikrichtung aussuchen, wo der Markt jetzt, ne, wir wissen alle, wie viel Metal als Markt schon einfach doch da ist, aber es ist ein bisschen nischiger schon immer gewesen und es ist nicht das, womit man Taylor Swift-mäßig mehrere Stadien am Stück füllt.
Also ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre jetzt irgendwie 18 und möchte Musik machen und mit dieser Musik Geld verdienen. Ich glaube, dass Metal dann eine Option ist.
Heutzutage wahrscheinlich ja. So in den 80ern, glaube ich, wäre das nicht der Weg gewesen. Und wir sprechen ja dann auch schon einfach von den Beweggründen der früheren Metal-Bands.
Ja, ich glaube, es kommt dann auf die Art von Metal an. Also ich meine, wenn du irgendwie in den frühen 80ern so Glam-Metal gespielt hast, war das schon was, mit dem du erfolgreich werden konntest. Ich glaube, Metal kann man halt nicht so monolithisch betrachten. Es gibt immer die Musik, die man gemacht hat, weil man damit groß werden wollte. Und vielleicht auch die Musik, die man gemacht hat, weil das jetzt die persönliche Ausdrucksweise war, die dann halt vielleicht auch verquarzt und kauzig ist war und wo man sich dann einfach gefreut hat, dass man damit vielleicht Erfolg hat.
Aber nehmen wir nochmal das andere Beispiel, unser Lieblingsgegenbeispiel Rap. Im Rap zum Beispiel.
Wo wir so richtig viel Ahnung von haben.
Ja, aber im Rap ist ein Aufstiegsversprechen ganz oft mit drin. Das sind nicht selten Leute halt aus der Unterschicht irgendwie gewesen, die sich darüber halt hochgerappt haben und dann die fetten Karren gefahren haben, sich mit Bling-Bling behängt haben.
So Gangster-Rap, ne? Ich glaube auch nicht alle rappenden
Menschen sind so. Nein, natürlich nicht. Natürlich
so.
Nicht, aber die Aufstiegserzählung und der wirtschaftliche Aufstieg und von Bordstein bis zur Skyline hieß irgendwie mein deutsches Rap-Album und sowas alles.
Ja, klar.
Das ist ja schon damit drin und das spielte bei Metal nie eine Rolle.
Ich glaube schon, I want to be a rock'n'roll star, das hast du auch in irgendeinem alten Manowar-Song so. Also das ist schon diese Idee des Rockstars, ist, finde ich, gerade bei den alten Bands ganz, ganz doll da.
Aber meinst du so finanziell gesehen, wirtschaftlich gesehen?
Nee, ich glaube eher Fame. Ja. Also nicht, ich habe ein dickes Auto und eine Gucci-Mütze, sondern ich stehe auf der Bühne und Zehntausende jubeln mir zu und ich habe ganz viele Groupies und Whisky und Drogen und bin König der Welt.
Da bin ich komplett bei dir, ne? Ich meine, dass Fame die härtere Währung ist für KünstlerInnen im ganz Allgemeinen. So Anerkennung, Berühmtheit, Hingabe und all das, dass das natürlich oft idealerweise auch mit wirtschaftlichem Erfolg einhergeht. Je mehr Leute man anzieht, desto mehr Leute zieht man auch mit Merch-Artikeln an. Haha. Und,
oh,
ja. Und verkauft einfach auch. Mm. Ne?
Ja, aber diese Art von Berühmtheitserfolg ist ja nicht entkoppelbar von wirtschaftlichem Erfolg.
Nee, meine ich ja. Das geht in der Regel ja oder idealerweise einher.
Mm. Ich meine, du hast ja auch eine kleine Band. Und was wären denn deine Ziele in der besten aller Welten, wenn du dir jetzt Erfolg für Wiedergänger zusammenschneidern könntest? Was würdest du dir wünschen?
Das wäre tatsächlich nicht wirtschaftlicher Erfolg in dem Sinne, dass ich dafür meinen Brotberuf hinschmeißen würde. Klar, das kann ich jetzt auch mit Ende 30 locker sagen, weil der Zug, der ist nie mal losgefahren. So, ich habe dafür auch zu spät angefangen, überhaupt Musik zu machen. Ja, aber einfach mal ein bisschen größere Clubs bespielen, Open Air spielen, vielleicht mal eine kleine Tour oder sowas. Und dass man damit natürlich jetzt auch kein Geldgrab eröffnet. Also, dass man irgendwie ein bisschen Break-Even rauskommt, dass vielleicht ein bisschen was übrig bleibt. Das wäre natürlich nett, aber das ist überhaupt nicht, also nicht mal ein sekundäres Ziel.
Ja, aber wenn jetzt eine Zauberfee kommt und dir wirklich sagt, hier, ich mache das alles möglich, und würdest du dann sagen, jetzt ein großes Label annehmen und dass jemand euch ganz viel Geld gibt und ihr den nächsten Sabaton werdet oder so?
Ich möchte, glaube ich, den Alltag davon nicht haben, ne? Ich möchte nicht die ganze Zeit touren müssen.
Ja.
Ich möchte nicht meine künstlerischen Ideen einem Massenmarkt unterordnen müssen und sagen müssen, oh, ich mache das gleiche Album alle 2 Jahre, ja, weil das Einzige ist, was die Fans hören wollen, und dazu zu touren. Und nee, das, also ich glaube einfach, das ist so mein Hot Take schon mal, mein Heavy Metal Hot Take.
Heavy Metal Hot Take!
Das geht nicht nur um Metal-Bands, aber sobald KünstlerInnen von ihrer Kunst, von ihrer Musik leben, werden sie schlechter.
Ja, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Auch, glaube ich, so Stichwort Bands wie Amon Amarth oder Creator oder so, die alle 2 Jahre dann was raushauen müssen.
Mhm.
Und ich finde, da sind wir auch schon beim interessanten Punkt. Da sind wir nämlich bei dem Punkt, wenn man erstmal Erfolg TM hat, dann will man ja nicht wieder zurück.
Nee,
und dann
stimmt,
ist man zu so einer Form von Wachstum verdammt, dass das nächste Album mindestens genauso populär sein muss wie das davor oder am besten noch besser. Und das nächste Album muss auch wieder besser sein und die nächste Tour muss wieder größere Hallen füllen. Und die Kurve muss halt immer weiter nach oben gehen, weil sonst bist du irgendwie ein Versager.
Ich bin mir auch ganz sicher, dass wenn man ein offen, ehrliches, hinter verschlossenen Türen Gespräch mit jemandem wie Bruce Dickinson führen würde, würde der auch sagen, Iron Maiden ist jetzt nicht mehr nur eine Band, das ist eine Firma.
Natürlich.
Ich habe eine Verantwortung für meine Mitarbeitenden.
Das sagt er, glaube ich, auch nicht nur hinter geschlossenen Türen. Ich glaube, das sagt er auch überall und ganz offiziell. Denk mal daran, dass er mal auf dem OMR darüber die Monetarisierung seines Fandoms gesprochen hat. Das ist klar, dass es eine Firma ist.
Ja, ja, und das sind viele. Also ich glaube nur, dass er dann damit sogar auch locker begründen könnte, warum es jetzt keine kreativen, weiten Würfe mehr gibt. Aber die gibt es ehrlicherweise bei ganz wenig Bands,
ja,
in den letzten 20 Jahren.
Aber Bruce Dickinson, er würde schon, glaube ich, wenn du mit ihm über was Wirtschaftliches sprichst, auf jeden Fall zugeben, dass es hier um
ja,
Geld geht. So. Und das, glaube ich, auch alle anderen Musiker von richtig, richtig großen Bands. Und ja, klar, die müssen ja einfach Leute bezahlen.
Ja.
Und sind einfach an der Spitze von einem großen Unternehmen.
Und das blenden Fans, glaube ich, gerne leidenschaftlich aus.
Puh, weiß ich nicht. Ich glaube, so dumm sind jetzt nicht mehr alle Menschen. Es kommt ja wirklich auf die Band an, von der man Fan ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt Fan von Metallica oder von Iron Maiden ist und so naiv ist, das nicht zu verstehen. Aber wenn du jetzt natürlich irgendwie eine Underground-Black-Metal-Band gut findest, dann ist natürlich logisch, dass die Musiker nicht hauptberuflich das machen, sondern dass die wahrscheinlich nebenbei noch Sozialarbeiter, Ingenieur und Geschichtslehrer sind oder so.
Ja.
Was ja auch voll okay ist.
In einigen nordischen Ländern kann man sich ja die Einkommensdaten der Bevölkerung einfach ansehen und schauen, was die im vergangenen Jahr oder im vorvergangenen Jahr verdient haben. Leider nicht aus welchen Quellen. Ja, aber die Steuererklärung jetzt von MusikerInnen und so weiter offenzulegen, nein. Ich finde es trotzdem einfach auch spannend, wenn KünstlerInnen mal über Geld reden. Und es gab da mal vor ein paar Jahren so einen Rant des Crematory-Frontmannes, der mehr oder weniger die Fans beschimpft hat. Oh, ihr kauft keine Platten mehr, ihr geht nicht mehr zu meinen Konzerten. Ich kann Crematory bald nicht mehr weiterführen. Daraus ist dann eine ganze Menge ja entstanden, ne? Das verlinken wir auch in den Shownotes.
2018 war das oder so?
Genau.
Ja, schon eine Weile her.
Verlinken wir auch in den Shownotes, wie sich dann Alboin von Ice noch dazu geäußert hat und mal so ein bisschen eine fiktive Rechnung und so weiter gemacht hat. Aber anyway, genau das, was du meinst, dieser mögliche Rückschritt, und ich kann vielleicht auch mein Lebenswerk in dem Sinne nicht mehr aufrechterhalten, das ist ein Problem, keine Frage. Aber vielleicht hast du dann noch schlecht gewirtschaftet.
Ich meine, es fühlt sich doch in aller Hinsicht scheiße an, wenn du plötzlich nicht mehr genug verdienst. Ich meine, gerade wenn du jetzt nicht mehr irgendwie in deinen 20ern bist, kalkulierst du ja auch mit dem Geld, was du einnimmst, und hast vielleicht ja irgendwie eine Familie zu versorgen oder musst eine Wohnung abbezahlen oder irgendwie mit deinem Geld ja was machen, wo du nicht von heute auf morgen immer nur denken kannst.
Mhm.
Und dazu auch eine persönliche Ebene. Stell dir mal vor, du verkaufst erst in Hamburg irgendwie die Sporthalle aus, jahrelang, jedes Mal, wenn du wieder kommst.
Mhm.
Und plötzlich wollen dich nicht mehr so viele Leute sehen und du musst in einen kleinen Club umziehen.
Ja.
Das stelle ich mir schon wirklich unangenehm und traurig vor.
Ja, ich erinnere mich auch halt an Konzerte, wo der Blick der Leute auf der Bühne schon deutlich gesprochen hat, wo sind denn die alle? Oder ich erinnere mich auch, dass ein Kumpel von uns mal dann gefragt wurde von Ripper Owens, war das, als der Solo aufgetreten ist, ist denn heute noch irgendeine Alternativveranstaltung oder so? Und es war halt nichts.
Oh Gott, oh, ja. Wie traurig. War das irgendwie im Bambi oder?
Im Logo. Oh, ja. Oh. Gut, aber es sind ja nicht nur Bands, über die wir reden wollen, sondern auch noch andere Unternehmen. Und die riesige Maschinerie, die nicht ganz einfach zu durchdringen ist. Mhm. Aber ich glaube, das, was am ehesten natürlich einleuchtet, sind Labels, sind Konzertveranstaltungen und Festivals. Und ja, da hat sich jetzt auch eine ganze Menge getan nochmal in den letzten Jahren, ne?
Ja, ich glaube, wir können ja jetzt keinen wirtschaftlichen Deep Dive machen, aber ich finde so das Symptomatischste und Größte ist ja eben dieses, dass das Wacken verkauft wurde und ja noch nicht mal das erste Mal, ne? Das finde ich krass. Ich habe immer gedacht, weil ich mich da nie so mit befasst hat, dass es immer noch irgendwie ein sehr großes mittelständisches Unternehmen von Holger Hübner und dem anderen Typen wäre.
Thomas Jensen,
ja.
Ja, also dass sie es verkauft hatten an Superstruct oder dass das Superstruct das übernahm, das ist schon 2019 gewesen. Und jetzt eben halt nochmal der Verkauf oder der Aufkauf direkt oder indirekt durch die Investorengesellschaft KKR aus den USA. Dafür haben sie 1,3 Milliarden gelatzt, nicht nur für Wacken, ne, sondern für Superstruct insgesamt, die noch ein paar andere Sachen mit in den Händen halten. Okay.
Also nicht alles an Holger Hübner.
Nee. Also die sind sicherlich trotzdem gemachte Leute, ne? Aber was schon einfach krass ist, trotz all dieser Volatilität auch im Konzertbusiness, und wir hatten gerade einfach auch einige Jahre, wo man sieht, wie fragil das sein kann.
Klar.
Und das wird nicht die letzte Pandemie zu unseren Lebzeiten gewesen sein, fürchte ich mal. Dass man trotzdem da so viel Geld reinlatzt und man lässt sie auch stabil irgendwie weiter wirtschaften und es ist auf Wachstumskurs und die Fans reißen den Leuten auch für 300 Euro das Ticket aus der
Hand. Wie schnell war das dieses Jahr wieder ausverkauft?
Es ist noch nicht ausverkauft dieses Jahr, glaube ich, stand jetzt.
Warte für mal. Nächstes Jahr?
Ja, ich gucke.
Interessant, mal weil sonst war es ja ganz oft für gleich nach dem Festival fürs nächste Jahr ausverkauft.
Ja, lass mich kurz gucken.
Ja. Hier ist die Live-Recherche.
Nee, sieht nicht so aus. Ich glaube, ich kann auch Tickets kaufen.
Ja, wie viel kosten sie jetzt? Lass mich raten, ich rate 375 Euro.
Nee, 333. Also das Faster-Ticket ist ausverkauft, aber das Harder-Ticket ist noch da.
Oh,
maximale Bestellmenge 5 Tickets. Also wir haben jetzt hier Ende August, es ist noch nicht ausverkauft. Das Rock Harz war innerhalb von 4 Stunden oder so ausverkauft. Oder
das
wenigen
ist ja witzig.
Tagen. Ja. Es ist halt auch deutlich kleiner, ne? Da sprechen wir von nicht mal 20.000 oder für gerade 20.000.
Aber spannend, dass Wacken dann vielleicht die Sättigungsgrenze jetzt erreicht hat. Ey, um mal hier wieder alte Frau zu sein, ne? Mein erstes Wacken hat 99 D-Mark gekostet.
Ja.
Das sind 50 Euro.
Ja.
Dafür kannst du ja wahrscheinlich da jetzt ein Bier und einen Döner kaufen.
Ja, also das ist einfach ganz schön krass. Und ja, nicht nur im Metal-Bereich, aber dass Menschen immer mehr bereit sind, viel, viel Geld für Konzerte, auch für Einzelkonzerte hinzulatzen.
Ja.
Und wir nehmen uns da ja nicht aus, ne? Ich meine, wir waren dieses Jahr auch bei Green Day für 90, 100 Euro oder sowas.
Ja.
Wir waren letztes Jahr bei Bruce Springsteen auch für ungefähr die Größenordnung.
Ja. Ja, und ganz viele Leute sind dann halt bei Taylor Swift oder so und gehen dann halt auch nur dahin und nicht noch zu 5 kleinen Clubshows.
Ja, und machen das dann mit einem Wochenende in einer anderen Stadt, mit Hotelübernachtung und sowas. Deswegen haben wir beim Teamtreffen der Metal 1 Redaktion in München nämlich vor ein paar Wochen sau viel für die Hotelübernachtung zahlen müssen, weil das Taylor Swift Wochenende war.
Wir sollten vielleicht doch den Podcast monetarisieren oder Taylor sollte uns ein bisschen Geld geben dafür.
Ja, also nichts gegen Taylor Swift, wirklich nicht. Aber das hat mich geärgert.
Ja. Ja, aber ich meine, es ist eben, ja, mit Festivals ist es ähnlich. Dieses Mal geht dann halt vielleicht zu einem Festival, weil das schon so teuer war und dann macht man halt nicht mehr so viele andere Sachen. Ich weiß nicht, ist das jetzt eine dumme Überleitung, dass es fast so eine Monopolisierung ist?
Ja, es ist eben keine Monopolisierung, ne? Also ich habe auch den Punkt auf unseren Notizen gesehen. Festivals, das, ich meine, du kannst jetzt auch nicht sagen, es gibt nur das eine oder das andere. Es gibt ja schon wirklich einen relativ vielfältigen Blumenstrauß von allen Größenordnungen und man ist nicht darauf angewiesen, dieses und jenes zu machen und es gibt jetzt auch nicht den einen Veranstalter, der hinter allen Festivals steht und das Gleiche bucht. So, natürlich gibt es Einzelfälle wie Rock am Ring, Rock im Park, das ist offensichtlich. Es gab früher mal dieses Metal-Fest von Rock the Nation, was dezentral war, was an mehreren Standorten mit dem gleichen Line-Up stattfand.
Ja. So was, ist das nicht auch mit Lollapalooza? Ist das nicht auch sowas, was...
Ja, also es gibt solche Fälle auf jeden Fall. Southside und Hurricane und so. Aber es ist nicht die Regel und man hat da auf jeden Fall kein Monopol.
Ja.
Wenn vielleicht auch dahinter irgendwie ein paar wenige Firmen die Strippen ziehen. Aber ich glaube, dass die schon auch noch halbwegs autonom ihre Bookings machen. Wobei, dann gibt es halt Roaster von Labels und so weiter. Das sieht man beim Rock Harz immer recht stark, wie dann das eine Jahr irgendwie dieses Paket gebucht wird und das nächste Jahr das andere Paket. Und die sind eh gerade auf Sommerfestival-Tour und dann ist ja keine handkuratierte Auswahl mehr.
Nee, aber man hat es jetzt auch zum Beispiel auf dem Alp Riot gesehen, dass ungefähr alle Bands, die da waren, jetzt auch noch dann auf den Festivals, die jetzt danach folgen, irgendwie auch waren. Klar, die Bands sind dann auf Festivaltour.
Ja, Reload hat ein ziemlich ähnliches Line-Up auf jeden Fall. Da haben, glaube ich, auch alle gespielt.
Ja. Vielleicht ist es eher bei den anderen Konzerten so, ne, dass da wenige und sehr, sehr große Unternehmen einfach dahinter stecken. So Stichwort Konzerttickets, Eventteam.
Und Ticketmaster, ja, beziehungsweise Live Nation. Ja, das ärgert mich auch jedes Mal. Also gerade halt auch wegen solcher richtigen Bullshit-Sachen wie, du kannst nur das Papierticket bekommen und der Versand sind 5 € für eine unversicherten Briefumschlag und sowas.
Und da drin ist so ein hässliches, ausgedrucktes Ticket, noch nicht mal mit einem Bild drauf.
Ja, also sowas brauche ich auch einfach lang nicht mehr, abgesehen davon bin ich kein Sammler. So.
Aber wenn es ein hübsches Ticket wäre, dann hängt man sich das an die Pinnwand und freut sich wenigstens drüber. Aber wenn es dann einfach nur so ein ausgedruckter Lappen ist, dann habe ich lieber einen QR-Code auf dem Handy.
Mhm.
Wobei, wenn es nur den QR-Code auf dem Handy gibt, so wie jetzt bei den Nick Cave-Tickets von Eventim, da musst du dir die App runterladen und dann ist das Ticket da drin. Und wenn du die App nicht hast oder wenn dein Handy plötzlich Batterieschaden hast, dann ist es halt weg.
Oh Mann, ey. Ja. Wenn es wenigstens ein schöner QR-Code wäre.
Ja,
nee, also da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen, dass die Marktmacht eben von Eventim und Ticketmaster, dass das ein Problem ist. Ne? Das ist es, wenn man so will, natürlich auch nur ab einer bestimmten Größenordnung. So jede Menge Underground-Sachen gehen halt noch zum Glück daran vorbei.
Ja.
Aber ja, zumindest irgendwie den digitalen Vorverkauf hat dann doch wieder irgendwie Ticketmaster oder so Finger mit im Spiel.
Ja. Und auch diese Unternehmen werden mal klein angefangen haben und mussten dann halt immer größer werden, wenn sie ihren Erfolg behalten wollten und im nächsten Jahr wieder mehr Umsatz machen als im Jahr davor.
Also auch ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber sobald du auch Shareholder und Aktionäre und so weiter hast, haben die ja eine Gewinnerwartung und deswegen ist Wachstum Pflicht. So.
Ja.
Und das ist ein Kernproblem unseres Wirtschaftssystems, wenn ich nicht völlig blöd bin.
Ja. Oh Mann, oh, super, voll die deprimierende Folge.
Voll die deprimierende Folge, auf jeden Fall.
Ja.
Aber
lass uns noch über deprimierende Dinge bei Bands reden.
Ja, was fällt dir da ein?
Ja, dann ist natürlich wieder die Sache, dass Leute nicht, also dass Leute erst von der Musik leben können, wenn sie eben die ganze Zeit in diesem totalen Grind sind. Ich meine, ich finde das jetzt, wenn man es einfach mal so betrachtet von der Work-Life-Balance und den Arbeitsbedingungen, ist es doch auch richtig kacke, wenn du wirklich jedes Jahr auf Tour gehen musst. Alle 2 Jahre musst du ein Album rausbringen. Es muss immer besser, geiler, höher, schneller und weiter sein. Du musst deinen Fans den Merchandise-Scheiß verkaufen und so. Und das einfach dein Leben lang. Und dann meckern sie doch über jedes Album rum. So richtig toll ist es eigentlich nicht.
Ja, nee, deswegen. Also das finde ich nicht nachahmenswert. Natürlich, viele Leute haben mit sowas jung angefangen und das dauerte schon noch eine ganze Weile, bis sie dann auch den wirtschaftlichen Durchbruch hatten und wirklich davon leben konnten. Aber wenn du immer auch darauf hingearbeitet hast, mit deiner Musik noch mehr Leute zu erreichen, ist das natürlich die logische Konsequenz, dass es irgendwann dein Hauptberuf wird oder werden sollte, wenn du eine bestimmte Größenordnung erreichen möchtest.
Ja. Und dann geht es halt auf Kosten der künstlerischen Freiheit.
Das hatten wir schon, genau.
Genau, dann musst du dich, entweder orientierst du dich an Trends, dann gibt es das schöne Thema Sellout, wo Leute dann auch drüber schimpfen, reden wir gleich nochmal. Oder du bist dann halt irgendwann so stagniert, dass du einfach jedes Jahr das gleiche Album machst oder alle 2 Jahre.
Ja.
Das sind dann die Bands, über die wir auch schimpfen, weil es halt langweilig ist und weil da so eine Radio-Bobisierung dann stattfindet. Mhm. So.
Ich finde diesen Sellout-Vorwurf, den du erwähnst, das finde ich echt ganz interessant, weil auch ich hatte den so im Hinterkopf bei der Vorbereitung. Aber so oft ist er mir in letzter Zeit zumindest auch nicht untergekommen bei Diskussionen mit anderen Fans oder so. Fällt dir da noch ein Beispiel ein, jetzt aus jüngerer Vergangenheit oder meinetwegen auch aus älterer, wo richtig doll der Vorwurf laut wurde?
Also ich glaube, aus meinem persönlichen Umfeld in jüngerer Zeit nicht mehr so. Ich glaube, das liegt daran, dass alle ein bisschen älter und gesetzter sind. Und dass, wenn es um Sellout oder Kommerzkacke geht, dass das gar nicht so dann um Bands, die ich oder Leute, die ich kenne, hören geht, sondern eher dann um sowas wie Festivals, Wacken oder so. Hm. Oder um Bands, die man halt nicht hört, über die man dann schimpft, über die wir ja auch schon viel gelästert haben, ne? Die 4-4 Power Metal Bands mit uns, sowas. Hm. Wo man dann sagt, ja, okay, das wird jetzt hier auf den Maximalerfolg mit minimalem Aufwand getrimmt.
Ja.
Aber dieser Grund-Sellout, dieses Thema, dieses Bedürfnis nach irgendeiner Form von, weiß ich nicht, finanzieller Authentizität, mhm, ist in jedem Buch, in jedem Historie zu Metal irgendwo drin. Und dann kommt immer wieder die Metallica-Story, sie sind mit Justice for All kommerziell geworden, sie sind mit dem Black Album kommerziell geworden, sie sind mit der Load kommerziell geworden. Ne? Also so, du kannst, glaube ich, als sie das erste Mal die Gitarre in die Hand genommen haben, sind sie, mhm, schon kommerziell geworden. Also da gibt es ja so viele Takes zu. Und die große Erzählung des Metals ist ja eben dann, dass die 90er so kommerziell waren, dass da ganz viele Bands versucht haben, die 90er-Trends mitzumachen, mhm, um vermutlich auch erfolgreich zu bleiben, um weiterzuwachsen. Ist dann halt bei den Fans nicht angekommen.
Nee, das ist ja auch der Witz, ne? Ich meine, dass ganz viele dieser, sag ich mal, angegrunchten Alben oder die so ein bisschen mit Rap-Elementen, mhm, gespielt haben, bei vielen Thrash-Metal-Bands ja, dass die ja oft einfach die erfolglosesten oder zumindest auch, mhm, retrospektiv die gehasstesten Alben, ja, sind, ne?
Stattdessen hat man jetzt das Gegenstück, dass die Bands dann alle wieder versuchen zu klingen wie 1984, was ja auch genauso erfolgsheischend ist, wenn man es mal so sieht.
Ja, würde ich ein bisschen widersprechen, ne? Ich meine, die größeren Dinger sind heutzutage dann ja irgendwie eher so US-Bands und Metalcore-lastig und so, und die versuchen, glaube ich, auch eher mit einem möglichst fetten, breiten, mhm, Wall of Sound-mäßigen jeden Winkel im Gehörgang auszufüllen, ja, und sowas. Das ist jetzt ja nicht ein Rückschritt in die 80er.
Nee, das sind ja auch Bands, die in den 80ern gar nicht da waren. Mhm. Ich habe jetzt eben gerade auch nochmal so an Creator oder sowas gedacht, wo ich die 90er-Jahre-Experimente eigentlich sehr, sehr interessant finde. Und ja, finde, dass in letzter Zeit die Alben alle ziemlich ähnlich klingen. Ja, Metalcore ist auch noch natürlich ein Stichwort, müssen wir nochmal drüber sprechen. Ich habe mir zum Thema Sellout, habe ich auch noch so ein bisschen rumgegoogelt, noch irgendwelche lustigen Reddit-Threads und so gefunden, wo es so drum und Listen, welche Bands jetzt denn am meisten unter Sellout-Vorwürfen leiden, klingt jetzt doof, aber ne, also, wo es die meisten gibt. Metallica ist jetzt ein No-Brainer, dass es dann dabei ist.
Ja.
Interessant aber auch natürlich Slipknot. Klar, die sind dann auch irgendwann viel softer geworden. Ich weiß nicht, haben wir da im Podcast drüber geredet oder haben wir in echt drüber geredet? Wo ich meinte, die sind so super brutal und hart, aber eigentlich haben sie ja auch seit Jahren, sind sie ja super songdienlich und nur die ersten, weiß ich nicht, ein, zwei Alben waren ja halt so total chaotisch.
Kann sein, dass das off the record war, ansonsten wurde es jetzt nochmal gesagt.
Wir sprechen ja auch manchmal so miteinander, ja.
Richtig, genau. Nee, aber was du erwähnst, ist ja auch ein interessanter Punkt. Wann kommen Sellout-Vorwürfe? In der Regel, wenn eine Band, die einen gewissen Härtegrad hat, etwas weicher wird, meinetwegen von Screams, Growls zu Klagesang mehr übergeht, mehr Melodien, mhm, einbaut, ein bisschen das Tempo rausnimmt, einen weicheren Sound, bessere Produktion.
Wenn sie sich ändert.
Ja, aber halt in eine bestimmte Richtung. Wenn eine Band immer härter und brutaler und abgefuckter wird, würde da kein Mensch Sellout-Vorwürfe ranpacken. Selbst wenn sie damit erfolgreicher wären, wenn sie plötzlich nur noch mindestens 10 Minuten lange Songs mit 87 Taktwechseln einbauen, wo sie vorher Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Strophe, Solo, Refrain Songs gemacht haben. Also der Vorwurf würde dann nicht laut werden.
Ist es nicht auch so, dass bei Death es auch Vorwürfe gab? Die ersten Alben sind noch so rumpeliger und dann wurden sie progressiver. Und da gab es auch sehr laut Vorwürfe, war auch irgendwo in der Liste.
Ja?
Ja.
Okay, das wusste ich nicht.
Auf irgendeinem amerikanischen Blog von 2014, wo ich drüber gestolpert bin.
Ja. Ja, gut, dann wurde es zumindest aber weicher vom Sound her zumindest, ne? Also vielleicht komplexer, aber weicher.
Ja, Weichheit ist immer automatisch Sellout und Melodie, ne? Ist echt schon interessant.
Ja, das ist zumindest so der Vorwurf. Und es gibt natürlich aber auch sehr, sehr deutliche Beispiele, wo auch Songs simpler werden, ne? Und einem klareren Schema folgen und eine Hookline bekommen, die man sogar mitsingen kann. Amon Amarth ist da einfach ein super prädestiniertes Beispiel. mit Raise Your Horns oder so, wo du nicht mal mehr growlen musst, um mitzusingen und sowas.
Ja, ja, aber auch Slipknot, ne? Ich meine, das war ja hier schon Snuff, diese Ballade, die ist ja schon uralt oder so, finde ich, war so für mich der erste Song, wo ich dachte, oh mein Gott, das ist ein Slipknot, das ist ja ein Lied. Oder hier Duality und so weiter. Also was dann ja auch einfach Songs sind, die im Radio laufen können und komplett nachvollziehbar sind und nicht 20 Clowns schreien rum.
Ja.
Ja, ja, und meine große Expertise zum Thema Slipknot. Oh Gott, bitte, Leute, die Slipknot mögen. Ich habe überhaupt nichts gegen Slipknot. Ich bin nur unbewandert.
Ja, gut, aber das können wir, glaube ich, damit abhaken. Im Sinne von Kommerzvorwürfe wirst du immer bekommen.
Ja, aber ich finde es interessant, weil diese Kommerzvorwürfe immer so viel an der Musik hängen. Und ich frage mich, sind die auch am Erfolg, also an spielen jetzt große Hallen, verkaufen viele T-Shirts, ist das, spielt das da auch noch mit rein? Oder ist das Schlimme halt immer, wenn die Band plötzlich eine Melodie hat?
Ich glaube nicht, dass der Vorwurf angesetzt wird, wenn es heißt, oh, die sind jetzt erfolgreicher. Ja, man fragt sich vielleicht auch, warum ist die so erfolgreich? Man merkt ja als Fan auch, oh, ich verliere ein bisschen meine Exklusivität. Ich fand die schon cool, als sie noch in kleinen Clubs gespielt haben und so.
Ja, klar.
Das ist so ein bisschen der Angriff auf den exklusiven Musikgeschmack so.
Ja.
Aber das alleine, dass sie größer werden, ja, ich glaube, dann sucht man auch schon nach Elementen. Warum sind die denn so viel größer geworden? Warum finden die so viele Leute so gut? Ich dachte,
jetzt ist das nicht mehr meine Band. Jetzt mögen die das auch andere. Ja.
Genau, ich dachte, ich habe da so einen exklusiven Geschmack. Ich meine, sowas wie Powerwolf, die waren von Anfang an natürlich durchaus massentauglich, aber zu sehen, wie sie halt Festivals headline und so weiter, da dachte ich auch mal so, okay, nicht, dass ich früher ein ausgewiesener Fan gewesen wäre, aber ich habe nicht unbedingt gemerkt, dass sie sich im Stil verändert hätten, aber eben, okay, das wird einfach massentauglich, also das finden viele Leute einfach gut.
Aber das war doch schon immer massentauglich.
Eben, genau, das finden viele Leute einfach gut.
Das ist doch Musik, die war von vornherein darauf ausgelegt, dass einfach so viele Leute wie möglich mitsingen.
Ja.
So, und da kannst du nicht sagen, dass sie früher undergroundig und progressiv waren und plötzlich jetzt Popmusik machen.
Nee, aber dass die trotzdem noch irgendwie früher mal im Logo gespielt haben oder so, ich habe sie auch nicht im Logo gesehen, aber. Nee.
Aber im Logo haben sie garantiert schon von der Barclaycard Arena geträumt.
Das kann gut sein bei denen, ja.
Zu dem Punkt finde ich aber interessant Ghost, weil die ersten beiden Ghost-Alben sind ja eigentlich noch viel mehr so retro, so ein bisschen verkopft, ein bisschen düdelig und so. Natürlich hatten sie von vornherein das krasse Gimmick und man hat schon von vornherein gemerkt, dass die groß denken.
Mhm.
Aber da hat man so wieder so eine ganz klassische Narrative von, am Anfang ist es noch so 70er-mäßig, bisschen proggy, bisschen zerfasernd. Und irgendwann sind es einfach nur noch krasse, krasse Pop-Songs.
Mm. Ja, ich denke, es ist so ein bisschen die Weichenstellung auch, arbeitest du ausschließlich oder überwiegend mit Klargesang, dann hast du halt auch mit Sicherheit einfach eine größere Zielgruppe, weil Growls schon für Nicht-Metal-Leute ganz oft einfach irgendwie so wie Krach gelten.
Aber so die Metalcore und so modernen Bands, wo auch viel Geschreie ist, würde ich sagen, die nehmen das auch in Kauf, dass sie da sowas haben.
Ja, wenn aber zumindest der Refrain irgendwie klar und hymnenhaft ist oder so.
Die paaren das immer mit noch Klargesang.
Ja, und ich glaube, dass da so die Decke des Extrem-Metal mit so einer Größenordnung wie Behemoth erreicht ist, die schon beeindruckend groß sind natürlich.
Ja.
Und
wie ist das bei Behemoth? Hat sich die Musik sehr verändert? Ich muss sagen, ich habe sie ein paar Mal live gesehen, aber ich bin in dem Songmaterial so gar nicht drin.
Nee, in den frühen 90ern war es halt irgendwie eher noch Black Metal. Mhm. Dann wurde es Death Metal, glaube ich, zur Jahrtausendwende hin. Und jetzt ist es halt dieses bombastische irgendwo zwischen Black und Death Metal. Mhm. Aber große Hooklines, Mitsing-Refrains oder so, glaube ich auch nicht. Also habe ich jetzt auch länger nicht gehört. Und das Ganze ist ja auch nicht nur jetzt einfach vom, wie die Musik klingt, sondern auch, wir sprechen ja überwiegend von Live-Erlebnissen. Mm. Und es ist ja schon noch ein sehr düsteres Setting und kein Wikinger-Theaterstück oder so, wie bei Amon Amarth.
Ja, das würde ich nämlich auch sagen. Ich finde, wenn ich das, als ich das letzte Mal mir Behemoth angehört habe, dass das immer noch eine sehr unzugängliche Musik ist und eine ziemlich harte Musik. Es ist nur einfach alles unglaublich professionalisiert, ne? So, und eben der ganze Merch-Kosmos und die Gesamtvermarktung ist einfach total gut und total erfolgreich. So. Aber am Ende ist es halt immer noch eine Death-Metal-Band.
Ja. Wollen wir mal über Merch überhaupt reden noch ein bisschen mehr?
Oh ja.
Denn, also das können wir ja auch sagen, ich glaube, das wissen die meisten auch, wenn Bands Geld verdienen, ist das nicht über Streaming, ist das auch nicht im Wesentlichen über Tonträger. Es ist zu guten Teilen über Konzerte und im ganz Wesentlichen eben halt über Merchandise. So, das heißt, es ist ein deutliches Zeichen auch, wer abgefahrene Merch-Artikel auf den Markt bringt, der möchte damit Geld verdienen.
Ich finde es in der Hinsicht auch interessant, wenn man sich anguckt, was beim EMP-Katalog-Shop die Bands mit den größten Kategorien sind, mit der gleich auf der Frontpage Werbung gemacht wird. Mhm. Weil das natürlich logischerweise die meistverkaufendsten, größten Sellouts sind. Und das sind halt Metallica, wen überrascht das, AC/DC, Powerwolf und Rammstein.
Powerwolf hätte ich da nicht so weit vorne erwartet, ja.
Vielleicht sind die auch gerade special gefeatured worden oder so. Aber die waren da einfach so nebenan und vielleicht ist das halt auch so, dass die mittlerweile mehr verkaufen an T-Shirts als Maiden oder so. Oder in Deutschland oder an einem Donnerstagabend, als ich mir die Seite angeguckt habe.
Ja, also sicherlich wird da ein bisschen was auch mal rumrotieren oder so. Aber ja, das ist schon ein deutliches Zeichen. Und ich möchte noch mal eine Aussage von eben kurz korrigieren. Total abgefahrene Merch-Artikel zu haben, kann ja auch einfach mal so ein Gag oder ein Gimmick sein. Und ich nehme jetzt mal irgendwie Geld in die Hand dafür, dass ich als Underground-Band irgendeinen bestimmten Quatsch als Merch-Artikel rausbringe, weil ich da selber Bock drauf habe.
Klar,
hab, ne?
Das kannst du ja auch eine ganz kleine Auflage machen. Kaufst du, weiß ich nicht, wenn du unbedingt 10 Dildos mit deinem Bandlogo verticken möchtest oder so.
Nein! Den Gliedergänger, ja.
Ich habe jetzt nicht an dich gedacht, aber... Ja.
Gut, how about no?
Vielleicht Spucktüten, so Wiedergänger und besser, wenn sie wieder hochkommt?
Wir haben Flaschenöffner. Aber
das ist
hat,
doch schön.
Vielen Dank an Pierre Poser 667 nochmal an der Stelle.
Ja, Merch.
Wir hatten noch...
ein Spiel vorbereitet.
Ja, genau. Zum Thema Merch. Du hattest die glorreiche Idee, wir suchen uns mal aus den einschlägigen, sagt man noch Mail-Order? Nein, ne? Also Online-Shops, die schlimmsten Merch-Artikel raus, die wir
genau.
So finden können.
Ja, unsere großen, schlimmen 3 statt den großen 5 aus einem anderen Podcast, die wir nicht nennen wollen. Okay, fängst du an. Was ist dein drittschlimmstes Merch-Artikel?
Das Metallica-Sabberlätzchen.
Ja, okay, aber ich finde Kinder- und Hunde-Merchandise sowieso irgendwie schlimm.
Die sind, ja, okay, dann packe ich nochmal die 3 Kindergeschichten, die ich da rausbekommen habe, zusammen. Und zwar den AC/DC-Kinder-Bademantel mit Hörnchen.
Das ist ein bisschen süß, aber auch ein Bademantel mit Hörnchen.
Ja, oder den Slayer-Schnuller. Das finde ich auch überhaupt nicht Musik, die man auf dem Schnuller sehen will oder so. Aber whatever floats your boat.
Also ich finde, wenn man einem kleinen Baby oder einem Kind so ein ganz kleines Bandshirt anzieht, das finde ich süß.
Ja.
Da ist ja auch, finde ich, nichts gegen einzuwenden.
Nee, ist es auch nicht. Was ist für dich die Flop 3 sozusagen?
Flop 3 ist die Cliff Burton Actionfigur. Die gibt's im Mad Store.
Ja.
Ja, also irgendwie, also ich bin sowieso überhaupt kein Fan von diesen Actionfiguren jeglicher Art, aber irgendwie fand ich das irgendwie so besonders kacke. Es war auch die einzige, von den anderen gibt's keine Actionfiguren. Obwohl ich weiß, dass es mal so Metallica Figuren gab, die auch von irgendeinem Hersteller waren, der auch so Comic-Figuren gemacht hat, also auch so relativ high quality. Nicht, dass ich mir sowas hinstellen wollen würde, aber gab's alles auf jeden Fall mal.
Ja. Ist die so stark, dass sie einen Bus hochheben kann? Oder?
Oh, das ist gemein.
Entschuldigung, ja.
Nee, die war eher wie so eine Duplo-Figur, eigentlich eher, okay. So noch nicht mal so cool.
Ja.
Genau, was ist deine Flop 2?
Dann würde ich sagen, den Motorhead-Flaschenverschluss.
Flaschenverschluss? Ich dachte, man öffnet die nur und trinkt es dann aus.
Nee, das ist so ein Weinverschluss, den wir auch haben. Und dann denke ich mir so, hallo, Lemmy hat doch mal ausgetrunken, was soll das denn?
Oh Gott, das ist wirklich, wirklich, wirklich kacke. Also da passt das auch alles nicht zusammen, weißt du, das Produkt und die Brand das, und die Zielgruppe, das matcht einfach nicht.
Ja, das ist halt auch mit Schnullern und so weiter.
Das Schnuller, ich meine, Babys schreien viel und so Slayer und schreien und so. Ja, das finde ich, das passt noch eher.
Okay, was ist für dich Flop 2?
Flop 2 ist die Wallbeat-Bettwäsche.
Wenn steht da noch irgendwas drauf?
Nee, das ist einfach nur, stell dir mal vor, du besuchst jemanden und denkst so, oh, hallo, zeig mir dein Schlafzimmer. Und dann hat die Person Wallbeat-Bettwäsche.
Ist die dann so aus Satin, dass man auch rausrutscht? Oder
oh
so?
Gott, nee, da ist, glaube ich, ein ganz großes Bandlogo drauf und vielleicht auch noch die Leute. Irgendwie so in Rot und Grau. Und einfach diese Vorstellung, dass so jemand Bad Bettwäsche hattest du schon.
Mm. Okay, ja, das stimmt.
Also, weiß ich nicht. Aber vielleicht für Leute, die mit allem abgeschlossen haben.
Ja. Da muss ich schon meine Top 1 jetzt sagen. Oh, oder Flop 1. Ja. Wenig überraschend, ein Sabaton-Artikel, nämlich das Sabaton-Brettspiel A Battle Through History.
Das habe ich auch.
Oh. Ja, okay.
Hast du es dir genauer angeguckt?
Ich habe versucht, also es war keine Anleitung oder so da zu sehen, aber ich glaube, es ist einfach so ein Quiz oder so wahrscheinlich.
Das sah eher wie so ein Strategiespiel aus, weißt du, so, wo du wahrscheinlich so, oder eine Aufbausimulation.
Ja, aber es gab auch ein Powerwolf.
Ja, das habe ich auch gesehen. Ja,
wir waren in der gleichen Kategorie.
Ja, aber, also ich finde, Sabaton-Brettspiel mit so Figürchen und vielleicht so Schlacht passt immerhin noch besser als Powerwolf. Warum Powerwolf-Brettspiel?
Weiß ich nicht, ob man dann irgendwie so das Geisterschloss oder so infiltrieren kann.
Weiß ich nicht. Also dann eher Powerwolf, weiß ich nicht, Hundehalsbänder oder so.
Mhm.
Oder Milchgetränke.
Ja. Da haben wir eine ganze Menge schon über hässliche Merch-Artikel geschnackt. Und ich glaube, das ist tatsächlich nochmal, um den Schritt nochmal wieder zurückzugehen, tatsächlich ja auch das, wir erinnern uns zu unseren Lebzeiten, wie Bands wie Dimmoborgia und Cradle of Filth Ausverkauf oder Kommerz vorgeworfen wurde, weil sie aus einer extremen Richtung, teilweise aus dem Black Metal kamen und dann aber halt bisschen softer, bisschen Keyboard-lastiger, jetzt nicht ernsthaft weiche Musik so, aber eben halt sehr, sehr viel Merch-Artikel auch.
Ja, ne? Ich glaube, über den Dimmoborgia-Bikini haben wir schon mal gesprochen, aber immerhin hatten sie kein Brettspiel.
Ja, aber das ist, glaube ich, ohne da in Absoluten zu denken, wie so ein Sith, ja, wer sehr viel Merch eben halt auf den Markt schmeißt.
Ja, weißt du, woran ich gerade denken muss? An diese Golf-Modelle. Weißt du noch, der Bon Jovi Golf und der Rolling Stones Golf?
Nee.
Weißt du das nicht?
Autos.
Mehr? In den 90ern gab es diese Rockband-Golfs.
Nee, das wusste ich nicht.
Ich finde, das ist auch so das Symbol für das Angekommensein im Satten. Und es ist auch so Peak 90er.
Ja. Okay, nein, ansonsten gibt es natürlich auch noch so Sachen wie den Tildo oder so den Till Lindemann-Dildo. Den habe ich zum Glück jetzt nirgendwo gesehen und eigentlich wollen wir über diesen Menschen auch nicht mehr sprechen.
Nein.
Aber
ach du Scheiße.
Ja, also damit könnte man auch eine ganze eigene Folge füllen. Und
mit dem Tildo?
Nein!
Kommt drauf an, wie die. Nein!
Fürchterlich, aus! Stopp!
Aua! Ich wollte gerade noch überlegen, welche Metalband findest du, sollte ihren Golf haben? Oder vielleicht. Ein Skoda.
Also, wir haben, glaube ich, auch schon mal überlegt, welche Metal-Bands sind welches Auto und so weiter, ne?
Weiß
aber
ich
irgendwie
nicht.
So schwäbischer Häuslebauer-Metal oder sowas wie Destruction, das könnte halt auch so ein alter Mercedes sein oder
so.
Achso,
ich dachte, du wolltest den Destruction Golf, das finde ich jetzt nicht. Da hätte ich den Blind Guardian Golf. Ich meine, das würde passen.
Ja, vielleicht auch das.
Ja.
Nee, gut. Ja, gebrandeter Alkohol haben wir da auch nochmal drauf stehen. Ne? Das ist halt auch eine echt krasse Schwemme im wahrsten Sinne des Wortes geworden. Und das Trooper Ale war irgendwie so ein Anfang. Dann von Motorhead irgendwelchen Wein und so.
Das finde ich so sinnlos.
Ja.
Also Wein zu Motorhead. Oder es gibt auch Accept Wein. Und die scheinen es so richtig doll ernst zu meinen, offenbar.
Vielleicht hat jemand von denen Weingut gekauft und keltert selbst.
Das kann natürlich sein.
Das hatte doch Satyr von Satyricon. Der hatte mal irgendwann sich in Frankreich oder Italien oder so ein Weingut gekauft.
Und den? Von dem würde ich eher Wein kaufen.
Ja.
Also irgendwie so, das ist ein bisschen.
Von Gal. Gal und Rotwein, das passt ja auch gut zusammen, wie wir alle aus Until the Light Takes Us kennen.
Ja, aber von Satyr finde ich schon, also auch dieses. Es ist ein bisschen verkopft und so. Das passt. Aber Accept Wein. Ich bin jetzt hier auch gerade auf metalandwine.com. Und da ist dann halt auch so ein Bild von Accept, wie die halt mit Gitarren auf so einem Berg stehen, kein Weinberg. Und es gibt ein Primitivo.
Ja.
16,90 die Flasche.
Preise. Wir wollten
aber
mal über Preise
auch,
sprechen.
Da ist
überhaupt.
Der Motorhead-Wein. Entschuldigung, ich mag Wein, deswegen gucke ich mir das jetzt an. Iron Fist, American Prime Whiskey. Wieso kein Jack Daniels? Und Rum gibt's auch. Und Wodka.
Oh ja, schön.
Und Shiraz. Hättest du bei Motorhead einen Shiraz vermutet?
Nee, aber ich kenne mich mit Weinsorten, mit Rebsorten auch nicht so aus. Aber komm, jetzt steigen wir uns hier.
Aber es gibt auch noch einen Creator-Wein.
Wir versteigen uns hier ernsthaft gerade ein bisschen im Klein-Klein.
Wein, nicht Klein-Klein.
Oh Gott. Was war dem Cidre drin bei dir wieder? So.
Gar nicht.
Nee, wir wollen mal über Preise sprechen, ne? Denn ansteigende, anziehende Merch-Preise, ich meine, selbst das klassische T-Shirt, die klassischen Hoodies oder was auch immer man auf Konzerten so sieht, also wenn man sich nicht in den Untiefen von Webshops rumtreibt, Das ist ja auch schon doll, ne?
Ja, ja.
Also, ja, natürlich irgendwie so, früher waren das 15 Euro oder 20 Euro und 25 waren schon viel. So, das ist klar, dass das...
Ja, aber wenn ich das überlege, wir waren am Montag bei 1914 und Left to Die und da haben die auch 30 Euro gekostet, die T-Shirts.
Mhm.
Und das fand ich schon nicht billig.
Nee. Nee, daran muss man sich wohl irgendwie gewöhnen. Also, auf dem Albright sah es auch nicht so super günstig aus und Kanonenfieber vor anderthalb Jahren, da war es noch ein Zwanni fürs T-Shirt. Da habe ich auch gerne zugegriffen und das war jetzt auch kein unaufwendiger Print.
Nee, das stimmt, sehr orange.
Ja.
Für 30 Euro würdest du übrigens 2 Flaschen Creator Black Sunrise Rotwein bekommen.
Schön,
aber vom T-Shirt hat man halt viel, viel länger was.
Ja, aber die Qualität wird auch nicht besser, ne? Also das verlinken wir auch nochmal, irgendwie die groß angelegte Untersuchung zu wer verdient an T-Shirt Verkäufen, Käufen, Produktion und so weiter, was ja auch in den Händen von wenigen Leuten ist. Also, ich kann die ganze Zeit einfach gar nicht anders, als über den Kapitalismus zu ranten. Scheiße. Es wird alles nicht besser, wenn viel Marktmacht in den Händen von wenigen liegt.
Ja,
so,
ja.
Punkt. Damit Preise zu diktieren, damit zu diktieren, was es gibt, was es nicht gibt und nach Belieben eben, ja, zu schalten und zu walten. Und die Macht, die Fans als KonsumentInnen da auch haben, da ist ja jetzt keine sozialrevolutionäre Revolte oder sowas drin im Denken von wegen, nee, uns reicht das, keine 30 Euro für ein T-Shirt, wir kaufen keinen Merch mehr, eine Initiative, die sich bildet oder
ich
so.
Ich finde das auch wiederum schwierig, weil man eben auch eine Band, die ihre T-Shirts für 30 Euro verkaufen muss, das sind ja keine Millionäre und die sind nicht satt und reich. Und wenn man die Band unterstützen möchte, ist das T-Shirt ja immer noch das Sinnvollste, was man kaufen kann. Man geht auf ein Konzert und kauft sich dort Merch. Das ist ja nun das Beste, Ehrlichste und wo am meisten Geld für die Band ankommt, oder?
Absolut, ja, natürlich. Ob das jetzt eine Band von der Größenordnung Powerwolf oder Maiden oder was auch immer noch so richtig nötig hat.
Das wäre ich nicht, aber eben, ich sag 30 Euro, wie gesagt, kostet es auch von kleinen oder mittelgroßen Bands.
Mhm.
Und
ja, wobei Powerwolf werden jetzt keine reichen Schnösel sein, das kann ich mir bei besten Willen nicht vorstellen. Einfach auch, weil du dann noch keinen so ewig langen Backkatalog hast, der dir die ganze Zeit die Miete zahlt. So
ja,
ungefähr.
Aber trotzdem, ne? Also ich meine, bei so einer Band in der Größenordnung oder Behemoth oder so, selbst da macht es sicherlich Sinn, ein T-Shirt zu kaufen.
Mhm.
Und bei einer kleinen Band, die, weiß ich nicht, so halb überhaupt nur von der Musik lebt, macht das noch viel, viel mehr Sinn.
Was mich einfach echt ärgert, wenn man wirklich mal auf so Stadionkonzerten ist oder so, dass dann T-Shirts halt wirklich irgendwie 40, 45 Euro kosten. Und wo ich mir denke, Green Day, ich mag euch echt gerne, aber ihr habt fucking ausgesorgt. So, ihr müsst das nicht machen. Und herzlich wenig werden sie selbst da Entscheidungen mitgefällt haben.
Das glaube ich auch.
So, und das ist eben wieder diese Scheißmaschinerie, die da drumherum die Finger im Spiel hat und die Fäden zieht und sowas. Und das ärgert mich. Und da kommen wir aber eben halt auch nicht raus, weil das Ganze eben halt auch ein aufwendiges Geschäft ist. Natürlich. So, du brauchst ja auch Konzertveranstalter, die eine Tour managen, die meinetwegen, du brauchst Hallenbetreiber und hast du nicht gesehen, dass das eben dann oft ineinander greift schon, ne? Also ich meine, dass mittlerweile ja sehr viele Venues auch von Ticketmaster bzw. Live Nation betrieben werden und so. Ja, in Deutschland glaube ich noch nicht so sehr, aber es nimmt, glaube ich, auch zu.
Ja, und vermutlich ist es auch so, dass du als sehr große Band nur dann Einfluss auf deine T-Shirt-Preise hast, wenn du dich da wirklich drum kümmerst. Wahrscheinlich wird das sonst einfach irgendwo festgelegt. Ja, um hier noch ein bisschen Kohle zu machen, müssen die jetzt 40 Euro kosten. Das ist bei ganz vielen anderen Bands in der Größenordnung auch so. Machen wir. Und wahrscheinlich musst du explizit hingehen und sagen, oh, ich möchte aber, dass unsere T-Shirts 30 Euro kosten oder 35 Euro, um das irgendwie, damit das passiert. Und sonst passiert es halt nicht. Und wird so gemacht, wie es halt die meiste Kohle bringt.
Ja, das ist eine bewusste Entscheidung, die sich wahrscheinlich nur semi-professionelle Bands leisten können, sozusagen, wenn sie noch nicht in dieser Maschinerie zu tief drin sind. Ich denke immer noch, ne, das Beispiel ist ja auch hinlänglich bekannt, als es Bolt Thrower noch gab, also natürlich eine voll professionelle Band in dem Sinne, aber eine, die sich nicht jeglichem Turbokapitalismus unterworfen hat, wo T-Shirts und auch Konzertpreise und so vergleichsweise lächerlich niedrig waren.
Ja.
Das gibt es so heutzutage eben nicht mehr viel. Deswegen, liebe Leute, geht echt auf Underground-Konzerte. Das ist einfach, dann entzieht man sich ein bisschen diesem doch relativ fiesen Geschäftsmechanismen. Und das kann ich zumindest sagen, noch irgendwie selber ein Konzert zu veranstalten, ist ja nun einfach echt kein Luxusgeschäft und sowas. Da zahlst du auch eigentlich oft eher drauf, als dass du groß was rausholst.
Ja, und wirklich Underground-Bands drucken ja dann auch, weiß ich nicht, 100 T-Shirts, die sie dann halt Jahr und Tag irgendwie im Auto mit sich rumfahren und dann mal so verkaufen. Und so, da ist ja dann auch nicht eine riesige Gewinnmaximierung oder sonst was drin, das Bedürfnis. Da geht es ja darum, die Kosten einfach wieder reinzuholen.
Ja.
Ja, ja, nee, Kapitalismus ist halt Kacke.
Genau, und eigentlich nicht so alternativlos. Ich habe da neulich gerade einen sehr guten Film gesehen, der ist nicht frei verfügbar leider, der da heißt Outgrow the System. Wird in verschiedenen deutschen Städten noch gezeigt, wenn ihr Gelegenheit dazu habt. Das ist sehr, sehr spannend, weil, wie war das? Leute können sich das Ende des Kapitalismus weniger gut vorstellen als das Ende der Welt.
Ja, in der Hinsicht gibt es ja auch ein bekanntes Zitat von der Autorin Ursula K. Le Guin, was ich jetzt schlecht auf Englisch vorlesen muss. We live in capitalism. Its power seems inescapable. But then so did the divine right of kings. Dass man halt das Gottkönigtum des Mittelalters, da haben sich die Leute auch nicht vorstellen können, dass es irgendwie mal anders sein kann. Und haben die Menschen auch was anderes erfunden.
Ja, ich warte auf die ersten größeren Festivalkollektive. Ja, so Umsonst- und Draußen-Festivals gibt es ja natürlich auch nach wie vor. Das ist dann nicht so im Metal-Bereich.
Und halt auch klein, ne? Da spielt ja jetzt nicht eine Riesenband, ja.
So Non-Profit-Labels, ja, Kollektive und sowas. Also Konzertkollektive, es gibt sowas, ne? Natürlich einfach nicht für bestimmte Größenordnungen. Dann musst du mit dem Teufel tanzen. Bis jetzt. Ja. Aber ich glaube, dass uns da noch ein bisschen die Fantasie fehlt.
Ja, und bis dahin kaufen wir vielleicht doch einfach T-Shirts von Bands, die wir mögen, auf dem Konzert.
Ja, natürlich. Also am Ende sollen auch die Leute, die wir gut finden, ihre Musik machen können. Und es ist dann irgendwann deren Brotberuf geworden. Den sollen sie aber auch weiterhin ausüben können.
Nur dazu ganz kurz. Also ich muss sagen, wenn ich mir irgendwie Musik anhöre und wenn ich eine Band entdecke, dass ich da nicht groß drüber nachdenke, dass es mir erstmal wirklich um die Musik geht und ob die Musiker davon leben, ob das Berufsmusiker sind oder ob das Underground ist, das käme bei mir jetzt erst so als dritter Gedanke. Und das Thema, ob es eine Underground-Band ist, da geht es dann eher darum, oh, kann man die jetzt vielleicht live sehen oder oh, ist die Produktion vielleicht nicht so toll.
Ja.
So.
Also es gibt ja auch noch Abstufungen dazu. Ne? Es gibt ja nun durchaus auch Leute, die von ihrer Musik nicht von ihrer Band hundertprozentig leben können, aber sonst noch Musikunterricht geben und damit auch BerufsmusikerInnen sind. Meinetwegen auch in mehreren Bands spielen und so weiter.
Gut, aber das hat ja jetzt nicht so viel Einfluss auf den musikalischen Output. Oder ob jemand jetzt nebenbei noch einen anderen Job hat, weil er irgendwie in einer Agentur arbeitet oder Kindern Gitarrenunterricht gibt.
Nee, das seltener. Natürlich kannst du wahrscheinlich auch bei bestimmten Musikern, Gitarristen oder so, Gitarrenunterricht bekommen und kriegst dann halt, oder das ist dann umso begehrter, weil der bei Band XY spielt oder so. Aber das sei jetzt mal dahingestellt, ja.
Ja.
Gut, wir können zumindest so viel verraten, dass das nicht das letzte Mal Beschäftigung mit dem Thema Geld verdienen und ja, Metal und Kapitalismus sozusagen, Metal und Kommerz sein wird. Aber alles Weitere erfahrt ihr dann, wenn es soweit ist.
Genau, also es geht um ein Folgenthema. Es geht nicht darum, dass wir jetzt noch reich und mit dem Podcast werden.
Nee, da hast du recht, genau.
Wenn ihr euch uns jetzt sehr viel Geld einfach so geben wollt, sage ich jetzt nicht nein, aber...
Ja, wir müssten vielleicht dafür erstmal ein Spendending sie einrichten und dann muss man auch irgendwann das in der Steuererklärung angeben.
Ja, ich dachte eigentlich, dass mir jemand einen Koffer mit einer Million hier hinstellt, damit ich mir viele Flaschen Creator-Wein kaufen kann.
Ein Koffer, ja. Wie ist das eigentlich? Dürften Leute uns mit nicht monetären Geschenken bedenken? Aber dann müssten wir unsere Adresse ja hergeben. Nee.
Weiß ich nicht.
Postfach, in dem dann Creator-Wein drin ist.
Ja. Oh Gott, wird dann so durch den Schlitz im Briefkasten gestopft.
Ja.
Obwohl so ein Postfach ist, glaube ich, nicht so ein Fach, oder? Wo die Post reinkommt?
Doch, das ist ein Fach. Das ist nicht nur ein Briefkastenschlitz, das ist ein Fach. Aber es ist auch nicht besonders groß.
Passt eine Flasche Wein rein?
Weiß ich nicht, ich hatte mal eine Weile eins. Aber eine Flasche Wein, glaube ich, schon. Ja.
Okay.
Ein Flachmann sonst.
Das immer.
In dem Sinne, liebe Hörende, wir freuen uns natürlich auf 5 Punkte bei Spotify und in anderen Bewertungssystemen. Schreibt uns auch gerne Nachrichten. Wir haben wieder sehr nette Nachrichten bekommen, dass wir Leuten nämlich beim Einschlafen stören, weil sie sonst Podcasts zum Einschlafen hören und wir zu lustig sind. Dankeschön. Und unsere letzte Folge, wo wir über unsere Lieblingsbands gemeckert haben, wurde auch kommentiert mit: Das ist das Deutscheste, was ich heute gehört habe. Auch das ist ja schön, das freut uns. Kommentiert uns bitte. So, jetzt müssen wir auch mal zum Schluss kommen.
Genau.
Wir wünschen
Zeit ist Geld.
Zeit ist Geld, sagt Martina, genau. Wir wünschen euch eine gute Zeit und ein gutes Geld. Nein, Gott.
Ja.
Bleibt genau. Flüssig und wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Oder ihr hört uns.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Euer Blech-Podcast.